ist auch einfach schwierig, weil beide führenden Wirtschaftsmächte ja so groß sind, dass die Vorstellung, sich komplett abkoppeln zu können, illusionär ist.
Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier.
Die Weichen sind gestellt für einen Handelskonflikt mit China.
Elektroautos, Solarzellen oder Mineralien. US-Präsident Joe Biden belegt eine ganze Reihe von chinesischen Produkten aus Sorge vor einer Importflut zulasten heimischer Hersteller mit Sonderzöllen.
Sie wollen eigentlich eine Lösung finden. Die USA haben den Handelskonflikt mit China dennoch weiter verschärft.
In wenigen Tagen wird in den USA gewählt. Ob Kamala Harris oder Donald Trump die Wahl gewinnt, wird auch ökonomisch weitreichende Folgen haben. Beide Kandidaten fahren eine protektionistische Handelspolitik, wollen die heimische Wirtschaft stärken und die Macht Chinas eindämmen. Doch in den Details gibt es Unterschiede. Trump kündigte im Fall einer Wiederwahl massive Strafzölle an und könnte damit den US-chinesischen Handelskonflikt auf ein neues Level heben. Die Debatte dreht sich aktuell vor allem um hochsubventionierte E-Autos. Auch die EU befürchtet, dass der europäische Markt mit billigen Importen aus China geflutet wird. Die Kommission stimmte Anfang Oktober darüber ab, die Einfuhrzölle auf chinesische E-Autos potenziell auf mehr als 35% anzuheben. Wann und ob solche Strafzölle ökonomisch sinnvoll sind, was sie bisher bewirkt haben und wie sich ein Wahlsieg von Harris oder Trump auf die Handelspolitik und somit auf die Weltwirtschaft auswirken könnte, darüber spreche ich heute mit Felix Tintelnot, Professor an der University of Duke. Hallo Felix, schön, dass du heute zu Gast bist.
Hallo Caroline, vielen Dank für die Einladung.
Wir sprechen gerade mit 6 Stunden Zeitverschiebung. Du sitzt in deinem Büro in der Duke University, ich wie immer hier in Köln. Du hast in Berlin studiert, lebst aber inzwischen seit mehr als 15 Jahren in den Staaten, hast die US-amerikanische und die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Duke befindet sich ja in North Carolina, also einem der entscheidenden Swing States für die US-Wahlen. Wie empfindest du denn gerade die gesellschaftliche Stimmung bei dir da drüben?
Ja, es ist eine spannende Zeit, wobei wir leben hier ein bisschen in einer Blase. Es ist eine Universitätsstadt und umgeben von 2 weiteren Universität und forschungsintensiven Städten. Das heißt, ich habe noch nicht viele Make America Great Schilder vor den Häusern gesehen, sondern maßgeblich Harris-Plakate. Aber die Anspannung ist zu spüren. Es dreht sich hier um nur ein paar Prozentpunkte, die Demokraten und Republikaner voneinander trennen. Und dann kommt es am Ende darauf wahrscheinlich an, wer seine Wähler besser mobilisieren und zur Wahlurne bringen kann.
Die US-Wahlen sind für dich nicht nur als Bürger spannend, sondern auch in deiner Rolle als Ökonom. Du forschst zu internationalen Wirtschaftsbeziehungen und dem globalen Handel. Was bereitet dir da aktuell im Blick auf die kommenden Monate die größten Sorgen?
Ja, es ist eine spannende Zeit als Handelsökonom, insbesondere dessen, dass ehemalige und vielleicht zukünftige Präsident Trump vorgeschlagen hat, Zölle in Höhe von 10-20% auf alle Länder zu erheben, die Güter in die Vereinigten Staaten schicken wollen. Und diese Zölle könnten möglicherweise sehr starke Effekte haben, was Preise angeht, die amerikanische Bürger bezahlen. Und das ist ein spannendes Experiment, aber es ist auch ein bisschen surreal.
Bei uns kommt ja häufig das Bild an, auf der einen Seite Donald Trump, der für America First steht, Strafzölle ankündigt und den Kampf um die ökonomische Vorherrschaft der USA gewinnen möchte. Und auf der anderen Seite steht Kamala Harris für eine gemäßigtere Wirtschaftspolitik. Sie bekennt sich zu internationalen Bündnissen. Es sind keine größeren handelspolitischen Initiativen zu erwarten. Allerdings hat ja auch sie die Erhöhung der Zölle gegen China unter der Biden-Regierung mitgetragen und warnt ebenfalls vor einer Übermacht Chinas. Wie stark unterscheiden sich Harris und Trump bezogen auf ihre Handels- und China-Politik?
Bezogen China ist Trump noch ein Stück weit härter und aggressiver, wobei da gibt es mehr Konsens zwischen beiden Parteien, was man ja auch daran sieht, dass, wie du beschrieben hast, die beiden Harris-Regierungen die Zölle beibehalten hat gegen China, die Trump 2018, 2019 erhoben hatte und dann noch in punktuell sozusagen weiter erhöht hat. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass Trump merkantilistisch auf breiter Basis agiert und Importe generell blöd findet und Exporte generell gut findet. Und Kamala Harris scheint nicht in die gleiche Richtung zu stoßen.
Dieses Herunterbrechen von Exporte gut, Importe schlecht, war ja auch die Ausgangslage des ganzen Handelskonflikts mit China. Da stand vor einigen Jahren ein Handelsbilanzdefizit der USA zu China von mehr als 420 Milliarden US-Dollar. Nun ist ja so ein perfekt ausgeglichenes Handelsvolumen in der Realität sehr unwahrscheinlich und ein Überschuss auf der einen bzw. ein Defizit auf der anderen Seite ist im globalen Handel üblich. Ist denn ein Handelsbilanzdefizit aus ökonomischer Sicht per se etwas Schlechtes oder ist ein ausgeglichenes Handelssaldo überhaupt ein sinnvolles Ziel von Wirtschaftspolitik?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wir müssen zwischen zwei Handelsbilanzdefiziten unterscheiden, dem bilateralen, also dem Defizit zwischen zwei Ländern und dann dem allgemeinen Handelsbilanzdefizit, wenn man jetzt alle Importe und alle Exporte zusammenzieht. Fangen wir mal mit dem bilateralen Handelsbilanzdefizit an. Das ist eigentlich per se überhaupt nichts Schlechtes. Das kann man sehr gut an einem persönlichen Beispiel nachvollziehen. Ich habe ein großes Handelsbilanzdefizit mit United Airlines, wenn ich zu Konferenzen und Vorträgen reise. Ich habe ein großes Handelsbilanzdefizit mit Trader Joe's und mit Whole Foods, zwei großen Supermarktketten in den USA. Und habe einen Überschuss mit der Duke University, die mehr bezahlt, als ich für Parking Pass und was auch immer in sie bezahle. Wenn man jetzt sagt, hey, Trader Joe's, du nimmst mir zu viel ab, ich belege jetzt einen Zoll auf meine Einkäufe, da passiert nicht viel, werde ich nur sozusagen von Trader Joe's wegsubstituieren zu einem anderen Land. Aber mein allgemeines Spar- und Konsumverhältnis wird sich eigentlich dadurch nicht verändern. Und dieses Spar- und Konsumverhältnis, das jetzt auf breiter Länderebene ist eigentlich, was wir sehen, wenn wir alle Importe und alle Exporte zusammenzählen und die dann vergleichen. Deutschland zum Beispiel Jahre oder Jahrzehnte jetzt einen Handelsbilanzüberschuss gehabt und die Amerikaner seit 25 Jahren immer ein Handelsbilanzdefizit, wenn man alle Importe und Exporte zusammenzählt. Und das hat ein bisschen mit Investitions- und Sparverhalten zu tun, aber das sind sozusagen größere makroökonomische Entscheidungen auch sozusagen über die Zeit hinweg. Da Demografie kann da eine Rolle spielen, sicher auch die Rolle des US-Dollars. Und es hat sich soweit als stabil erwiesen. Und man ist ein bisschen skeptischer vielleicht bei kleineren Schwellenländern, die massiv Handelsbilanzdefizite haben, ob das dann nachhaltig ist. Aber es ist eigentlich kein wirtschaftlicher Nachteil zu erkennen, dass die USA jetzt ein Handelsbilanzdefizit haben, was zum Teil auch dadurch auch einfach erklärt werden kann, dass amerikanische Firmen sehr stark sind auf dem Weltmarkt und dann zusammen mit deren ökonomischen Stärke und den Steuerregeln amerikanische Firmen im Ausland viel profitabler sind als ausländische Firmen in den USA. Und ungefähr ein Drittel des Handelsbilanzdefizits der USA ist einfach damit zu rechtfertigen, dass amerikanische Firmen viel mehr Profite im Ausland machen. Mit diesen Profiten kann man dann finanzieren, dass man mehr Güter importiert, als man Güter exportiert.
Also ist ja auch gerade dieses bilaterale Handelsbilanzdefizit mit China schlussendlich mehr ein Vorwand oder ein populistisches Argument für Strafzölle und vielleicht auch die zunehmende technologische Macht Chinas einzudämmen.
Absolut. Also es gab in der Debatte in 2018, 2019, wo das dann losging mit diesen Strafzöllen, eigentlich drei Argumente. Das erste ist, was du genannt hast, das Defizit mit China, das ist ein schlechtes Argument. Das war aber immer sozusagen Nummer eins. Und die weiteren zwei waren der Technologieklau in China und der unzureichende Schutz von intellektuellem Eigentum. Und der dritte Punkt war das Made in China 2025-Programm, wo die chinesische Regierung versucht hat, gezielt industrielle Aktivität auch mit Subventionen zu steuern in Industrien, in denen eigentlich westliche Länder, insbesondere die USA, führend waren. Und es ist immer spannend, darüber nachzudenken, was eigentlich Wachstum im Ausland fürs Inland bedeutet. Und normalerweise ist Wachstum im Ausland eigentlich gut für die USA, weil wir dann billiger einkaufen können. Was aber nicht gut ist, ist, wenn die anderen Länder besser werden in den Technologien, in denen man gerade führend ist, dann verliert man, was Handelsökonomen sagen, seinen komparativen Vorteil. Das war sozusagen ein gewisser Affront, das Made in China 2025-Programm.
Das Programm wurde nach Amtseintritt von Xi Jinping 2013 verkündet, eben mit dem klaren Ziel, China in Bereichen wie Informationstechnologie, Robotik, energiesparende Fahrzeuge, Stichwort E-Autos, über die wir gleich noch genauer sprechen werden, und medizinische Geräte Marktführer werden zu lassen oder zum Marktführer zu machen. Und es wurde auch ganz klar kommuniziert, wie das genau ablaufen soll. Ausländische Produktion durch chinesische ersetzen, mehr exportieren und ausländische Firmen mussten Infos über ihre Technologien preisgeben, wenn sie Zutritt zum chinesischen Markt haben wollten. Nun ist ja bald 2025. Wo steht China mit dieser Strategie bisher?
Ich habe noch keine komplette Evaluierung gesehen. Die Evidenz ist mehr sozusagen in Anekdoten sichtbar. Also vor allen Dingen mit den E-Autos haben die große Fortschritte gemacht, sind weltweit führend. Vor allen Dingen, wenn man auch mit einbezieht, zu welchen Kosten man diese Autos beziehen kann. Für Halbleiter und andere Industrien habe ich mir im Detail nicht genug angeguckt, um sagen zu können, wie viel sie da schon erreicht haben. Da gibt es natürlich dann auch immer das Zusammensein von China und Taiwan und definitiv ist dann Taiwan führend und so mal gucken, wie das weitergeht.
Als Trump 2017 nach seiner Ernennung zum US-Präsidenten den Handelskrieg mit China ausgerufen hat, begann erstmal alles mit Waschmaschinen. Am 7. Februar 2018 erhöhte die USA die Schutzzölle auf Waschmaschinen auf 20%. Allerdings nicht nur gegen China, sondern global. Es folgten aber weitere China-spezifische Strafzölle auf Solarpaneele, auf Stahl und Aluminium. Den Fall der Waschmaschinen hast du dir 2020 in einer Studie etwas genauer angeschaut. Wer profitierte schlussendlich von den Zöllen und wer zahlte den Preis?
Ja, das war ganz spannend. Also die amerikanischen Firmen Whirlpool und Maytag, die eigentlich die gleiche Firma sind, aber sind zwei große Marken, waren die Hauptprofiteure. Die konnten ihre Preise erhöhen, als ausländische Produkte teurer wurden. Und wer es bezahlt hat, waren die Konsumenten. Was spannend hier an den Waschmaschinen war, dass es eine Serie von Eingriffen gab. Das ging schon viel früher los, 2012. Da kamen die koreanischen Waschmaschinenhersteller LG und Samsung auf den amerikanischen Markt. Und dann wurde Korea mit Zöllen belegt. Und dann ist was ganz Spannendes passiert. Dann sind nämlich Waschmaschinen weiter von LG und Samsung gekommen, aber nicht aus Korea, sondern aus China. Und China ist eigentlich günstiger, um Waschmaschinen herzustellen. Aber aus historischen Gründen waren die halt schon in Korea und hatten es nicht als profitabel angesehen, ihren Sitz für die Waschmaschinenproduktion nach China zu verlegen. Aber dann, wo der Weg aus Korea abgeschnitten war, haben sie das dann nach China verlagert und dann sind in den USA die Preise gefallen. Natürlich war das nicht der Ziel der Zölle, die wollten die Preise erhöhen. Und dann haben sie weitergemacht, dann haben sie Zölle auf China aufgelegt und die Produktion wurde wieder verlagert nach Vietnam und Thailand und nicht viel ist bei den Preisen in den USA passiert. Aber dann, wo die Zölle auf alle Länder erlegt wurden in 2018, sind dann die Preise um ca. 10% gestiegen für Waschmaschinen. Und interessanterweise sind auch die Preise für Trockner, Wäschetrockner um 10% gestiegen. Obwohl es keine direkte Zölle auf Wäschetrockner gab.
Das heißt aber, US-amerikanische Produzenten haben definitiv von den Zöllen profitiert.
Auf jeden Fall. Also LG und Samsung haben dann beide neue Produktionsstandorte in den USA eröffnet und 1.000 bis 2.000 Jobs geschaffen. Allerdings war der Preis für die Konsumenten sehr hoch. Also dann geschätzt, dass ungefähr $800.000 gekostet hat, da einen Job zu schaffen. $800.000 wurden von den Konsumenten in höheren Preisen bezahlt. Da gibt es billigere Wege, neue Jobs zu kreieren.
Also lässt sich daraus nicht schließen, ist doch alles super, die globalen Zölle haben gut funktioniert, es wurden Arbeitsplätze geschaffen und die heimische Wirtschaft hat schlussendlich profitiert.
Nein, also das war kein Erfolgsbeispiel für Zölle. Wenn man Zölle auf alle Länder erhebt, dann kann es sehr teuer werden für die Konsumenten und das macht unsere Studie jetzt auch relevant für diese aktuelle Diskussion in der Politik und die Entscheidung zwischen Trump und Harris, weil natürlich die Amerikaner ein bisschen gebrannt sind durch die Inflation in den vergangenen Jahren und der Vorschlag, Zölle auf alle Länder zu erheben, dann deutlich höhere Preise bedeuten würde. 15% des Bruttoinlandsprodukts sind Importe und wenn der Preis von diesen Importen um 20% steigt, da sind wir bei 3% höherem Preisniveau.
Nun sind ja die Waschmaschinen mit den Ausweichmöglichkeiten für die Produktion in verschiedene Länder, in dem Fall eben zum Beispiel Vietnam, ja schon ein spezieller Fall. Beziehungsweise sieht es ja in Bereichen, die jetzt vielleicht stärker betroffen sind, die ja hochtechnologisiert sind, also zum Beispiel eben Halbleiter oder auch die Autofabriken. Da ist eine Verlagerung ja nicht einfach so zu stemmen. Wirken da dann die China-spezifischen Zölle anders?
Ja, du machst einen sehr guten Punkt. Also ich war eigentlich auch etwas überrascht, wie schnell das ging. Zum Teil war das möglich bei den Waschmaschinen, weil die da schon andere Appliances sozusagen produziert haben in diesen Ländern und sozusagen dann konnten die sozusagen auf was aufbauen. Aber bei Halbleiter oder auch Autofabriken, da reden wir über eine Vorlaufzeit von 5 Jahren oder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Das geht nicht so schnell. Ist aber natürlich trotzdem auch Ziel gewesen der China-spezifischen Zölle, dass man sagt, man will die Abhängigkeit von China reduzieren. Und dann ist es eigentlich das Ziel, dass es Abwanderung gibt. Jetzt, was die Chips angeht, versucht man das hier dann auch noch mit Subventionen, mehr lokale Produktionen zu haben. Aber es ist alles sehr teuer, sich da breit unabhängig zu machen, ist sehr kostspielig und ist auch noch nicht klar, ob das funktionieren wird.
Der Bereich Elektromobilität steht ja gerade besonders im Fokus. Im Frühjahr hat Joe Biden die Sonderzölle auf E-Autos aus China von 25% auf 100% erhöht. China investiert massiv in die E-Auto-Produktion bzw. hat das bereits in den vergangenen Jahren getan. 2020 waren E-Autos dort noch eine absolute Nische mit gerade einmal 300.000 produzierten Autos. Bis 2025 sollen es 7 Millionen sein. Dieses Ziel hat China jetzt schon fast erreicht. Mit den sehr günstigen staatlich subventionierten Autos drängt China ins Ausland. Chinesische E-Autos gibt es schon für rund $10.000. Vergleichbare US-amerikanische Modelle kosten locker das Vierfache. Können Schutzzölle in diesem Fall auch ökonomisch sinnvoll sein?
Im gewissen Teil schon, wobei es ist komplex. Also ein Argument kann sein, dass wir kein Dumping zulassen wollen, dass subventionierte Firmen einheimische Autofirmen aus dem Markt treiben und dann irgendwann in der Zukunft, wo es keinen einheimischen Produzenten mehr gibt, stark die Preise erhöhen würden. Und das wird natürlich immer angeführt. Nun, im amerikanischen Markt ist es noch ein bisschen komplexer. Eigentlich hat das gar nichts verändert, dass Biden gesagt hat, die Zölle auf chinesische Autos steigen von 25% auf 100%, weil es die ja hier ohnehin sozusagen im Moment nicht gibt. Da gibt es sozusagen noch andere Hürden, also die müssten ja auch erstmal zugelassen werden. Also was die USA gemacht haben mit den E-Autos in den vergangenen Jahren, trifft eigentlich viel mehr die koreanischen und europäischen Hersteller als die Chinesen.
Eine Maßnahme des Inflation Reduction Acts der Biden-Administration war eine Steuergutschrift von $7.500 beim Kauf eines US-amerikanischen E-Autos, also eine Art Gegensubvention. Du hast gemeinsam mit deinen Co-Autoren analysiert, was diese Gutschrift bewirkt hat. Zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen? Also war die Maßnahme sinnvoll, um den US-amerikanischen E-Automarkt anzukurbeln?
Ja, sie war sinnvoll auch, weil die vorherige Subventionspolitik verrückte Ausmaße angenommen hatte. Die hatte nämlich eine Grenze von 200.000 Autos, die ein bestimmter Hersteller subventioniert verkaufen konnte. Und die amerikanischen Firmen wie Tesla, aber auch andere, hatten diese Grenze mittlerweile erreicht. Das heißt, unter der alten Politik hätte man eigentlich nur ausländische Autos subventioniert. Und das Pendulum ist jetzt sagen in die andere Richtung gewungen, von nur ausländische Autos subventionieren zu erstmal nur einheimisch hergestellte. Alles in allem finden wir, es war eigentlich eine erfolgreiche Maßnahme. Wir schätzen, dass pro Dollar an Subventionen für die amerikanische Wirtschaft im Ganzen ungefähr $1.90 rauskam.
Und im Gegensatz zu den Waschmaschinen haben dieses Mal auch die Konsumenten profitiert.
Exakt. Wir hatten da sehr gute Daten von den Autohändlern. Ein Drittel aller Autotransaktionen in den USA konnten wir uns anschauen. Und was ist da passiert vor und nach diesen Politikveränderungen? Und wir finden, dass maßgeblich die Konsumenten Subventionen einstreichen. Jetzt nicht so, dass die Firmen ihre Preise angepasst hätten.
Ihr habt nicht nur beleuchtet, ob die Subventionen tatsächlich den Kauf von US-amerikanischen E-Autos befördert haben, sondern ob sie auch gut fürs Klima waren. Das war schließlich auch ein Ziel der Maßnahme. Ihr fasst zusammen, dass die Subventionen gut fürs Klima sind, weil der Kauf von E-Autos Emissionen reduziert, klingt logisch, aber eben auf der anderen Seite auch schlecht für den Handel. Was ich mich frage, warum ist es denn besser fürs Klima, wenn amerikanische statt ausländische E-Autos gekauft werden? Also wäre es nicht am allerbesten fürs Klima, es gäbe möglichst viele, möglichst billige E-Autos für alle?
Es war so, dass natürlich im Netto es mehr Subventionen gab. Das heißt, es gibt einen größeren Anreiz, E-Autos zu kaufen als vorher, weil zum Beispiel insbesondere Tesla, der Marktführer ist in den USA, jetzt Subventionen erhalten haben. Das heißt, wir kriegen sozusagen mehr E-Autos auf die Straßen. Die ausländischen E-Autos sind etwas schädlicher. als die Einheimischen. Insbesondere, weil Tesla Model Y und Model 3 sind eigentlich sehr gut auf der Klimaseite, weil sie auch nicht zu schwer sind, wohingehend viele von den im amerikanischen Markt verfügbaren E-Autos von ausländischen Herstellern auch größer sind und sowohl eine etwas schlechtere Klimabilanz haben, als auch bei Unfällen sozusagen ein höheres Todesrisiko gibt für die andere Seite, mit der man den Unfall hat. Wir haben das auch mit einbezogen in die Berechnung und fanden das quantitativ fast so wichtig wie das Klima, weil an konventionellen Schätzungen, Menschenleben wert ist, reden wir hier über ähnliche Summen von Externalitäten wie was erfolgt durch höhere CO2-Ausstoß.
Du meintest aber, die Modelle, die auf dem US-amerikanischen Markt überhaupt verfügbar sind, das würde ja für sich vielleicht schon ausgleichen, wenn auf dem Markt mehr Modelle zugelassen werden.
Das stimmt schon. Wenn die USA Klimapolitik machen, dann helfen sie anderen Ländern. Wenn Deutschland Klimapolitik macht, hilft Deutschland auch anderen Ländern. Dadurch, dass man das jetzt verknüpft hat mit diesen Handelsbarrieren, reduziert man eigentlich ins Negative, was das bedeutet für die anderen Länder. Also sozusagen die Deutschen und die Franzosen, die mögen es, dass die USA Klimapolitik machen. Aber die mögen natürlich sozusagen nicht diese Handelsbarrieren. Wir finden eigentlich, dass das Ausmaß der Handelsbarrieren so groß war, dass im Ganzen für die anderen Länder eigentlich ein Verlust ist diese E-Auto-Subventionspolitik mit Buy American Clauses.
Lässt sich denn aus euren Ergebnissen eine generelle Schlussfolgerung ziehen, ob es ökonomisch sinnvoll ist, die heimische Wirtschaft in spezifischen Fällen zu subventionieren? Oder lässt sich vielleicht sogar eine Parallele ziehen, ob es sinnvoller ist, zu subventionieren oder Strafzölle einzuführen?
Subventionen können Sinn machen, wenn man gleichzeitig noch eine andere Externalität bekämpfen will. Also die Verbrenner haben ja sozusagen mehr CO2-Ausstoße und durch die Subventionen versucht man jetzt, den Marktanteil sozusagen wegzunehmen von den Verbrennern und zu den E-Autos zu schieben. Also wenn es jetzt keine Externalitäten gäbe, dann in diesen zwei Beispielen, die gegeben hätte, das wären die eigentlich fast äquivalent und da könnte man beides machen. Hier, da es diese Externalitäten gibt und man versucht, Anreize zu schaffen, Richtung E-Autos zu wechseln, macht die Subventionspolitik von Sinn.
Der Handelskonflikt mit China hat natürlich auch Auswirkungen auf den Rest der Welt. Die EU hat Anfang Oktober darüber abgestimmt, die Zölle auf chinesische E-Autos potenziell auf über 35% zu erhöhen. Deutschland hat jedoch dagegen gestimmt, weil viele deutsche Autobauer nach wie vor in China produzieren und massiv auf den dortigen Markt angewiesen sind, auch wenn der Absatz rückläufig ist. Schaden solche Zölle der deutschen Wirtschaft besonders?
Es ist schwer zu sagen. Also der deutsche E-Automarkt steckt ja auch in der Krise, weil die Subventionen erstmal weggefallen sind und jetzt sozusagen macht man den Preis von E-Autos noch teurer. Es hilft dem E-Automarkt im Ganzen sozusagen wahrscheinlich nicht, aber man schützt natürlich zum Teil trotzdem die einheimischen Hersteller und die deutsche Stimmabgabe, ich denke, war doch auch zum Teil hier einfach, amerikanisch nennt man das Signaling. Ja, ich bin auf eurer Seite und am Ende kommt es ja dann trotzdem und hatte eigentlich keine Konsequenzen.
Lass uns nochmal anschauen, was die ganze protektionistische Handelspolitik der USA bisher überhaupt gebracht hat. Wir haben über das Handelsbilanzdefizit der USA zu China gesprochen und das hat sich zwar verkleinert, allerdings ist das vor allem auf den Rückgang der Importe zurückzuführen, was man jetzt weniger als Erfolg werten kann. Eine Harvard-Studie zeigt, dass US-Zölle nach einem Jahr durchschnittlich zu 95%, also fast vollständig, auf die US-Importpreise überwälzt wurden, also die Produkte einfach teurer wurden. Die US-Exporteure konnten hingegen die Zölle nur zur Hälfte auf den Exportpreis aufschlagen. Auch andere Studien kommen zum Ergebnis, dass die negativen Folgen der Zollerhöhungen die positiven Effekte für die heimische Industrie in der USA überwogen haben. Das liegt auch daran, dass viele Zwischenprodukte von US-Firmen in China produziert werden. Zölle gehen dann zulasten der Gewinnspanne für das Endprodukt. Kann man überspitzt also sagen, dass China die Strafzölle deutlich weniger wehgetan haben als den USA?
Das ist vielleicht zu überspitzt. Es kann ja beides richtig sein, dass China Schaden nimmt und dass trotzdem amerikanische Firmen auch sozusagen Schaden nehmen. Und ich denke, das ist qualitativ so der Fall. Quantitativ das zu sagen, wer jetzt mehr Schaden hat, ist also ein bisschen schwierig. Was hier auch in Vergessenheit gerät, ist, dass Importzölle auf breiter Basis, wie Trump jetzt sozusagen vorschlägt in seinem latest proposal, eigentlich äquivalent zu Exportzöllen sind. ist die Idee sozusagen, wenn du Importe auf breiter Basis teurer machst, dann machst du es auch gleichzeitig schwieriger zu exportieren.
Weil dann die Endprodukte dementsprechend auch teurer werden, oder?
Ist ein bisschen anderer Mechanismus, das stimmt auch. Aber das führt noch nicht direkt zur Symmetrie. Du erhöhst die Nachfrage nach einheimischen Arbeitskräften in einem bestimmten Sektor und machst diese Preise teurer. Und das macht dann die relativen Exportpreise auch teurer. Weil die Merkantilisten denken darüber nicht ausreichend nach.
Du hast zu Beginn unseres Gesprächs angedeutet, was ein Szenario, wie es Trump angedroht hat, also mit globalen Zöllen für die USA bedeuten könnte. Ein steigendes Inflationsrisiko, höhere Preise, auch das Risiko einer stärkeren Staatsverschuldung. Welche Folgen hätte eine solche Handelspolitik auf die globale Wirtschaft insgesamt?
Dann reden wir über den Punkt von Retaliation. Also wenn wir sagen, die Amerikaner jetzt machen, ziehen dann sagen die Europäer nach, ziehen die Chinesen nach. Irgendwann kommt man an den Punkt, wo sich dann hoffentlich alle wieder zusammensetzen und sagen, eigentlich wären wir doch alle besser dran, wenn wir jetzt diese Handelsbarrieren wieder zurückfahren. Und das war eigentlich das Ziel der Welthandelsorganisation und die Welt, in der wir gelebt hatten nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wo es eigentlich in der Tendenz immer noch runterging. Da gab es natürlich mal Sachen, wo sie irgendwie hoch geschossen für bestimmte Produkte, aber eigentlich war auch die Tendenz immer das zu fehlen. Und ich glaube, was wir gerade durchleben, ist, es sollte gerade eher steigen und irgendwann wird der wirtschaftliche Schaden groß genug sein für beide Seiten, dass man sich dann hoffentlich wieder zusammensetzt und versucht, die wieder abzubauen.
Es wird ja auch sehr oft von einer Wirtschaftswelt gesprochen, die sich in zwei Blöcke teilt, die sich immer mehr voneinander abschotten. Bewertest du diese Situation auch so oder blickst du da optimistischer drauf und sagst, das ist nur eine kurzfristige Phase und das wird sich alles wieder drehen?
Da ist eigentlich noch nicht so viel passiert. Wenn man ein paar Studien so angeschaut, es gibt eigentlich keine Abkopplung auf breiter Spur. Da könnte noch mehr kommen, aber ist auch einfach schwierig, weil beide führenden Wirtschaftsmächte ja so groß sind, dass die Vorstellung, sich komplett abkoppeln zu können, illusionär ist, weil irgendein Zwischenprodukt doch immer aus dem anderen Block kommen wird. Also da bin ich eigentlich pessimistisch, dass das wirklich funktionieren wird. Man kann das punktuell machen, man kann sagen, okay, für Halbleiter will man unabhängig sein, aber dann gibt es auch noch immer ein anderes kritisches Zwischenprodukt, wo man dann doch miteinander verwoben ist.
Wenn man so mag, vielleicht auch ein hoffnungsvoller Pessimismus. Auf jeden Fall sind wir gespannt auf die Wahlergebnisse in den kommenden Tagen und welche ökonomische Bilanz wir dann in ein paar Monaten daraus ziehen. Die Einladung für ein Update steht auf jeden Fall. Jetzt aber erstmal vielen Dank für den Einblick in deine Forschung und unser Gespräch.
Ich bedanke mich für das Gespräch.
Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters eContribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen die Mitglieder aus Politik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Sie wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören.